Wir haben uns das letzte Mal schon viel über die Ebenbildlichkeit gesprochen, in die Gott den Menschen geschaffen hat, in sein Bild. Dazu gibt es so viel zu sagen über all diese Anfänge, die die Grundlage für so vieles sind, dass ich so weder mit den Predigtvorbereitungen noch mit den Gedankenmachen noch mit den Predigten selbst wirklich fertig werde. Aber wir müssen auch nicht mit allem fertig werden. Im nächsten Leben, dann haben wir viel Zeit, um genau das zu studieren, was es bedeutet, ein Ebenbild Gottes zu sein. Aber da wir den Auftrag haben, hier auf der Erde bereits als Ebenbilder Gottes zu leben, sollten wir uns darüber Gedanken machen, was das bedeutet für uns und welche Konsequenzen das für unser Leben hat. Das wollen wir heute einmal mehr tun. Wir wollen uns also damit beschäftigen, was es bedeutet, als Bild von Gott geschaffen worden zu sein. Nun, ich hatte letztes Mal schon gesagt, dass die Frage nach dieser Ebenbildlichkeit eine Frage der Identität ist. Also das ist hier ist die Basis für die Antworten zu suchen, die die Menschheit schon seit jeher prägt. Wo kommen wir her? Was machen wir hier? Und wo gehen wir hin? Wer sind wir überhaupt? Nun, wo kommen wir her? Die Bibel sagt, Gott schuf am Anfang Himmel und Erde und auch den Menschen. Aber die Frage, wo wir herkommen, ist nicht nur eine Frage der Schöpfung oder Evolution, sondern es ist auch eine Frage der Zugehörigkeit. Wo gehören wir hin? Und die Bibel sagt, dass wir in Gottes Bild geschaffen wurden und damit zu Gott gehören und nicht wirklich eine dieser vielen Tierarten auf dieser Erde sind, die Gott jeder nach seiner Art geschaffen hat, sondern wir sind göttlichen Bildes, göttlicher Natur. Und heute wollen wir vielmehr der Frage nachgehen, wer sind wir? Also weiter uns mit dieser Frage beschäftigen, wer sind wir? Nun, ich habe die Predigt in drei Punkte gegliedert, wie ich das oft mache, das seid ihr von mir ja schon gewohnt. Wenn ich mal was Besonderes machen muss, dann muss ich mich schon anstrengen, was ich machen könnte. Wenn wir das Bild anschauen, das Gott von sich geschaffen hat und dass er diesen Menschen in die Welt sendet, ja, also Gott macht ein Abbild für sich oder er sendet ein Abbild für sich auf diese Erde, das ist so, wie das in den Wochenblättern bei euch steht, dann wollen wir insbesondere drei Wahrheiten aus diesem Text, aus diesen zwei Versen, die wir heute anschauen werden, betrachten. Drei Wahrheiten, über die sich so viel sagen lässt, dass ich eben, wie gesagt, heute nicht fertig werde, aber ich werde hoffentlich noch ein paar Gelegenheiten bekommen. Das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist das Ziel, das Gott mit diesem Ebenbild, also mit diesem Bild, das er geschaffen hat, hat. Das Zweite, was wir uns anschauen wollen, ist das Team, das er dazu gemacht hat, um sein Bild auch wirklich effektiv in die Welt hinauszubringen. Und das Dritte, was wir uns anschauen werden, ist der Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat. Nun, lasst uns gemeinsam einmal aufstehen und diesen sechsten Schöpfungstag noch einmal zusammenlesen und Gott selbst hören, was er dazu sagt. Ich möchte alle, die die Gesundheit dazu haben, einladen, aufzustehen für die Textlesung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Soweit Gottes Wort. Unser Vater im Himmel, dein Wort ist so reichhaltig und es spricht so stark in unser Leben hinein. Es ist die Antwort auf so viele Fragen unseres Lebens, dass es sich wirklich lohnt, sich viel damit zu beschäftigen. Und es ist gut, wenn wir dich immer mehr durch deine Offenbarung erkennen können, in der Natur oder auch in deinem Wort. Danke, dass wir sie haben in unserer Sprache. Danke für all die Männer Gottes, die schon vorher sich damit beschäftigt haben und die viel Gutes darüber geschrieben haben, Erkenntnisse weitergegeben haben, dass auch wir heute davon so viel profitieren. Und ich bitte dich, dass du jedes Herz vorbereitest, dieses Wort, das du uns heute sagen möchtest, auch in das Leben hineinzubringen. Doch dass du mir die Weisheit gibst, es verständlich und klar und in deinem Sinn weiterzugeben. Amen. Nehmt Platz. Das Ziel, lass uns zunächst einmal das Ziel anschauen. Warum macht Gott überhaupt einen Menschen in sein Bild? Ein Wesen. Er nennt dieses Wesen Mensch, weil er das Material für diesen Menschen von der Erde genommen hat. Und er sagt, das ist der Irdische. Wir sind die Himmlischen. Das da ist der Irdische, den machen wir aus Erde, aus Staub. Und wollen ihn aber nach unserem Bild, wie Gott im Himmel ist, machen. Warum macht Gott so etwas? Nun eine Vorbemerkung. Der Zweck eines Bildes liegt immer im Original. Wenn wir ein Bild von jemandem machen, dann hat dieses Bild von dieser Person für sich alleine genommen keinen Wert, ohne dass wir das Original kennen. Viele von uns haben in ihren Zimmern, in ihren Wohnungen Bilder von Leuten hängen. Aber kaum einer von uns oder gar keiner hat Gesichter hängen, die er nicht zuordnen kann. Vielleicht, weil er das noch nicht ausgetauscht hat und als er gekauft hat, war da gerade ein Modellfoto drin. Das kann schon mal sein. Aber einfach nur ein Gesicht aufhängen, womit wir nichts anfangen können, das machen wir nicht. Wir machen ein Bild, und der Wert dieses Bildes liegt im Original. Deswegen sind wir auch eher bereit, einen alten Schulfreund, von dem wir mal ein Bild in einem Buch reingelegt haben als Lesezeichen, schneller wegzuschmeißen oder wenn es verliert, nicht zu trauern, wie das Bild eines sehr, sehr wertvollen Menschen. Also eines zum Beispiel der verstorbenen Eltern oder dergleichen. Das ist uns so wert, manchmal ist das wertvoller als irgendwelche Papiere, das, was wir als erstes aus dem Feuer eines Hauses retten wollen, weil uns die Person so viel wert ist. Also der Wert eines Bildes liegt im Original, nicht im Bild selbst. Das heißt, wenn wir den Wert, den Zweck, warum Gott uns geschaffen hat, feststellen wollen, dann dürfen wir nicht auf uns schauen und gucken, was unterscheidet mich von den Tieren, von dem Hund und dem Hasen, der bei mir zu Hause laufen. Wenn du wissen willst, wozu Gott dich geschaffen hat, dann musst du zum Original gehen, zu Gott und dort schauen, was ist der Zweck, der Wert, der Sinn, für den ich lebe. Was mein Wert ist, was meine Identität, meine Berechtigung hier zu leben ist. In unserem Fall als Menschen müssen wir sagen, wow, wir haben einen Auftrag, einen Wert, der in einer absolut herrlichen, allmächtigen, ewigen Persönlichkeit von diesem Gott liegt. Das Bild von dem zu sein, ist das Größte, abgesehen vom Original selbst, was es geben kann. Das ist schon echt eine ganz, ganz große Klasse. Also zu etwas ganz Hohem, wozu Gott uns gehoben hat. Und da kann man verstehen, dass der Psalmist darüber nachdenkend es in Poesie in einen Psalm hineingelegt hat, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist der Mensch überhaupt, weil der Mensch so sündig und so böse ist und eben nicht mehr dieses Bild ist, das er mal war? Und wir haben letzten Sonntag aus dem Kontext herausgenommen, dass das Ebenbild von Gott besonders zwei Merkmale beinhaltet. Das eine war, es ist himmlischer Natur. Das andere ist, es ist mit dem Auftrag zu herrschen verbunden. Das sind die Merkmale, die wir aus dem Kontext herausnehmen können, was es bedeutet, in Gottes Bild geschaffen zu sein. Wir haben auch Jesus als Vorbild genommen, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist und der Ausdruck seines Wesens. Und wir wissen, dass Jesus das vollkommene Abbild von Gott war. Er war das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das sagen uns mehrere neutestamentliche Briefe. Nun, was beabsichtigte Gott mit einem Bild von sich auf der Erde? Und ich möchte hier zwei Thesen vorschlagen. Also ich habe jetzt nicht für euch alles möglich. Oh, ja. Das ist nur Gliederung momentan, ja. Lasst euch nicht ablenken, die habt ihr teilweise auch bei euch auf dem Blatt. Nun, ich möchte zwei Thesen vorschlagen zu dieser ersten Frage, die wir uns unter diesem Punkt stellen wollen. Was beabsichtigt Gott mit einem Bild von sich? Meine erste These: Gott will seine Herrlichkeit im Himmel auch auf der Erde zeigen. Und meine zweite These ist: Gott will seine Ehre als König im Himmel auch von den Bewohnern der Erde bekommen. Alles läuft darauf hinaus, diese zwei Thesen, dass das Ziel Gottes seine Ehre ist. Und wenn ich natürlich Thesen vorschlage, dann muss ich sie auch begründen. Und das ist auch gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wieso das so ist. Wenn das der Zweck ist, dann bedeutet das für uns, dass das für uns lebenssinngebend ist. Denn wenn Gott sagt, ich mache dich zu dem Zweck, dann ist das ja dein Auftrag fürs Leben, dann ist es der Sinn deines Lebens. Das ist deine Identität, wofür es sich überhaupt lohnt zu leben. Nun, These 1, Gott will seine Herrlichkeit zeigen. Gott macht den Menschen in sein Bild, damit seine Herrlichkeit, die er hat, die er schon immer hatte, noch vor Grundlegung der Welt, und er war Herrlichkeit. Und Gott macht jetzt den Menschen, um diese Herrlichkeit, die er hatte, in einem Abbild von sich für die Wesen dieser Welt sichtbar zu machen. Er ist für uns Menschen und Tiere unsichtbar. Und er macht ein Bild von sich, das jetzt mit irdischem Körper seine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar macht. Ihr zeigt mir, wie Gott ist in all seiner Herrlichkeit, und ich möchte euch zeigen, wie Gott ist in all seiner Herrlichkeit. Und ihr zeigt euch gegenseitig und all den Menschen da draußen, wie Gott ist, wie Gottes Herrlichkeit ist. Nun, der Mensch ist tatsächlich für Herrlichkeit und zu Herrlichkeit geschaffen. Unser alltägliches Leben zeigt, dass der Mensch für die Herrlichkeit geschaffen ist. Hier zwei Belege. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich für Herrlichkeit begeistert. Und er tut es regelmäßig. Kein Tier tut es sonst. Hund und Mensch sitzen vor einem Sonnenuntergang. Wer von denen lässt sich von dieser Schönheit des Sonnenuntergangs begeistern? Na, der Mensch. Den Hund interessiert das nicht. Der hat keinen Blick für diese Schönheit. Ihn interessieren vielleicht die Schönheit von Hormonen oder was auch immer sonst. Oder ihn bringt es auf, wenn ein anderer Hund in sein Revier hineinläuft. Dann gibt es richtig Emotionen. Aber wenn einfach nur Schönheit da ist, das packt den Hund gar nicht. Und was ist der Mensch? Er lebt für Schönheit. Er blüht dann auf. Menschen laufen ins Konzert, um die Schönheit einer Melodie zu hören. Heute haben wir den Genuss, dass wir uns zu Hause zu jeder Zeit, sogar unterwegs, die Konzerte mitnehmen können. Und wir lieben es, wirklich schöne Musik zu hören, die Herrlichkeit gibt. Oder Menschen bewundern Gemälde. Also es gibt auch solche Gemälde, wo der ein und andere es schwerfällt, dort etwas Herrliches zu sehen. Das verstehe ich. Aber es gibt sehr viel Schönheit in Kunst, wo wir davor stehen und es einfach bewundern fragen, wow, wie kann man so etwas machen? Oder wow, was ist dort für ein Gedanke dahinter gewesen? Aber wenn du einen Affe davor setzt, ja und? Der macht sich nichts draus. Der Mensch geht durch die Landschaft und er sieht nicht nur die Hindernisse der Steine, der macht sich die Mühe, schweißtreibend auf einen Berg zu steigen, um ein herrliches Panorama zu sehen. Und er genießt die Herrlichkeit. Auf diese dumme Idee würde kein Hund kommen, schweißtreibend einfach mal, einfach nur um etwas zu sehen, auf den Berg hochzusteigen. Der Mensch liebt Schönheit, Herrlichkeit. Und wenn du einem Menschen alle Herrlichkeit aus seinem Leben wegnimmst, dann findet er keinen Sinn mehr in seinem Leben. Der sagt sich, wofür lebe ich überhaupt? Dabei hast du ihm nicht die Lebensgrundlage genommen, sondern nur die Schönheit im Leben. Das, was Tiere nie haben. Also nicht in dem Sinne bewusst wie wir. Und wir sagen dann, ich habe keinen Sinn im Leben. Der Mensch ist für Herrlichkeit geschaffen. Der zweite Beleg. Der Mensch ist das einzige Wesen, das im Glanz einer anderen Herrlichkeit erscheinen möchte, also Teil dieser Herrlichkeit sein will. Man nennt das auch Transzendenz. Ich liebe das Bild von Pinguine von Mike Leister. Pinguine können gut schwimmen. Dann stellt euch vor, dort stehen auf einer Eisscholle 100 Pinguine, alle dicht an dicht gedrängt und gucken einander an, wer als erstes ins Wasser springt. Nun, der erste Hungrige, der springt ins Wasser, um sich einen Fisch zu fangen. Und er macht den Sprung seines Lebens. Er springt so glatt ins Wasser, dass kein Tropfen Wasser rausspringt. Und alle Pinguine stehen daneben und gucken. Und? Was machen die Menschen? Sie laufen alle zusammen. Es gibt millionenfache Klicks bei Olympia. Alle wollen zugucken, wie jetzt die Turmspringer runterspringen mit ihren Saltos und glatt ins Wasser springen. Wir alle können es nicht, aber Teil von dem zu sein, wie es jemand macht, das wollen wir und wir wollen dazugehören. Die eine Fußballmannschaft, die gesiegt hat, die Meister geworden ist, was machen die Fans, die nichts dazu beigetragen haben? Die jubeln und sagen, wir sind Meister. Und was haben sie gemacht? Würstchen gegessen und das Sofa gedrückt zu Hause. Aber sie sagen, wir sind Meister. Sie identifizieren sich mit diesen, die gerade diese Herrlichkeit erlebt haben, etwas erreicht haben. Sie wollen Teil von der Herrlichkeit sein. Oder wir sehen plötzlich einen Ferrari am Straßenrand stehen bei uns. Und was machen wir? Zumindest all diejenigen, die autobegeistert sind, die gehen drumherum, schauen sich das an mit einem Selfie. Wir selbst können uns so einen Ferrari nicht leisten. Aber mal bei einem gestanden zu haben, so als würde die Herrlichkeit dieses Autos dann auf uns rüberspringen, das wollen wir schon, oder? Also nicht alle, ich weiß, für einige ist das genauso eine Karre auf vier Rädern wie andere Autos, aber andere wiederum sehen darin Herrlichkeit. Und so möchte der Mensch eine Herrlichkeit, die er nicht erreichen kann, dennoch irgendwie in ihr aufleuchten, dass sie auf ihn übertragen wird, indem er Teil von dem Ganzen ist. Transzendenz. Transzendenz bedeutet übersteigen. Also in der Regel im Sinne genommen, etwas, das ich nicht erreichen kann, etwas, das ich in meiner Erfahrung nicht erfahren kann, möchte ich, dass es auf mich überspringt, um es doch erfahrbar zu machen. Also das Übersinnliche irgendwie erfahren. So wird das Wort häufig in unseren Kontexten heute genutzt, je nachdem, in welchem Fachbereich ist es auch noch mal unterschiedlich. Aber von seiner Wortbedeutung her heißt es übersteigen. Ja, etwas, was vom anderen, was ich nicht erreichen kann, eigentlich mit meiner Erfahrung, mit meinem eigenen Erleben, das soll auf mich übersteigen, damit ich Teil des Ganzen bin, auch wenn ich es selber nicht kann. Jetzt nehmt euch diesen Fan vor, der für seine Fußballmannschaft fiebert und er sagt, ich möchte auch einmal dort stehen. Ich möchte einmal selber stehen und siegen. Und er macht alles und er trainiert und er ist noch jung genug, um eine Karriere hinzulegen und er wird Meister eines Tages. Und er jubelt und er freut sich. Und es gibt viele Fans, die ihn bejubeln. Dieser Mensch, bei all seinen Erfolgen wird darin für sich alleine genommen, aber keinen Sinn des Lebens finden. Er wird dennoch nach mehr Ausschau halten, nach mehr, was ihn erfüllt. Wir Menschen nähren uns von der Erfüllung von etwas, das sieht nach Arbeit aus. Okay. Wir Menschen, wir ernähren, wenn es um Erfüllung des Lebens geht, ernähren wir uns oft davon, dass wir eine, in einer Herrlichkeit etwas nehmen, die wir selber von uns aus nicht erreichen können. Und das ist das, was uns erfüllt. Und Gott hat den Menschen so gemacht, dass wir diese Herrlichkeit brauchen, diese Transzendenz, dass etwas, was wir selber nicht erreichen können, uns erfüllt. Deswegen ist das Streben immer nach mehr und nach mehr und nach mehr. Und immer, wenn man etwas erreicht hat, weil man glaubte, das sei das, was mich erfüllt, platzt das Ganze. Und man merkt auf einmal, auch als Fußballmeister ist das nicht die wahre Erfüllung des Lebens. Es ist schön, gewonnen zu haben. Das will ich nicht sagen. Aber das Leben erfüllen tut es dann auch nicht. Und entweder der Mensch zerbricht irgendwann, weil er nichts Höheres gefunden hat, oder er weiß, die eine Transzendenz, die eine Herrlichkeit, für die ich geschaffen bin, die liegt außerhalb unseres Planeten. Sie ist auch in unserem Planeten, aber diese Herrlichkeit ist Gott selbst. Für sie bin ich geschaffen. Das ist die Herrlichkeit, in der ich mein, nein, nicht Selfie machen soll, sondern in der ich als Bild bereits existiere und die ich ausstrahlen kann und sollte. Das ist die Herrlichkeit, wo ich immer etwas Höheres finde, worin ich Erfüllung finde, und was mich ja, erfüllt in meinem Leben. Es gibt übrigens in der Bibel tatsächlich diesen klaren Zusammenhang zwischen Herrlichkeit und Ebenbild. In Hebräer 13,1 zum Beispiel, er ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit, also Jesus, ja, im Zusammenhang Ebenbild Gottes, oder 2. Korinther 4,4, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, welcher Gottes Ebenbild ist. Oder wir sehen das in Johannes 1,14, wo Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann beschreibt er diese Herrlichkeit. Die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit und Ebenbild haben einen Zusammenhang. These 2, Gott will Ehre bekommen. Gott will seine Ehre als König des Universums im Himmel, sein Himmelreich, auch von den Bewohnern der Erde bekommen. Nun, er hat die Erde nicht in Konkurrenz zu sich gestellt. Am Anfang gehörte alles ihm und die Menschen waren Teil seines Königreiches. Der Mensch ist in Sünde gefallen und baut sein eigenes Reich jetzt auf. Und das macht sehr vieles schwierig. Diese Sünde, die macht uns große Probleme und davon werden wir noch sehr viel reden müssen. Aber als Gott den Menschen schuf, schuf er ihn in sein Bild vollkommen. Und die Herrlichkeit Gottes, die sollte Anbetung für Gott bringen, Ehre Gott geben und diese Ehre sollte zu Gott, von den Menschen zu Gott kommen. Während Gottes Herrlichkeit in die Welt ausstrahlt durch sein Ebenbild, ist dieses seine Ebenbild das eine, das ihm entsprechend die Ehre zurückgibt. Der Zweck eines Bildes von sich selbst, den jemand macht, ist, würden wir, ich denke, ihr stimmt vielleicht hoffentlich alle zu, immer ein positiver von sich selbst. Wir machen niemals abschreckende Bilder von uns. Also, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in der Regel ist der Zweck, wenn wir ein Bild von uns machen, eine Statue, eine positive. Wird hoffentlich keiner von uns so groß sein, dass er sagt, oder von sich meinen, er sei so groß, dass er sagt, man müsste mal ein Denkmal von mir setzen, damit die Welt sich an mich erinnert. Ich hoffe, wir sind alle etwas geerdeter, aber wir kennen große Männer Gottes, nein, Entschuldigung, wir kennen große Männer in dieser Welt, die genau das getan haben. Von sich oder andere haben von ihnen ein Bild gesetzt. Warnende Bilder macht die nächste Generation immer, ja, das machen wir nicht von uns selbst. Die machen dann warnende Denkmäler von irgendwelchen Situationen. Aber wenn wir ein Bild von uns machen, ist das zu eigenem Vorteil, zur eigenen Ehre. Und so hat Gott von sich ein Bild gemacht zu seiner Ehre. Nun, was die Bibel uns sagt, ist, dass Gott vielfach wiederholt, dass er anbetungswürdig ist und dass er der Einzige ist, der Anbetung bekommen darf. Ja, ich hoffe, dass wir uns darin wirklich alle einig sind. Was die Bibel auch sagt, ist oft, dass Gott seine Ehre keinem anderen gibt. Dass er ein eifersüchtiger Gott ist, wird sogar wörtlich so gesagt. Sehr oft sagt Gott ganz klar, ich gebe meine Ehre keinem anderen. Gott sagt auch mehrfach, dass er alles für sich und zu sich hin geschaffen hat. Die ganze Welt ist für ihn und zu ihm hin geschaffen und durch ihn. Wir leben, um Gott zu ehren. Und darüber kann man so viel reden, so sehr viel. Ich möchte für heute an dieser Stelle tatsächlich Schluss machen. Vielleicht noch ein paar Anwendungsbeispiele nennen. Aber ansonsten ist unser ganzes Leben damit gestückt, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn verherrlichen. Schaut, im Dienst des herrlichen Gottes zu stehen, das ist jetzt eine Anwendung für uns, im Dienst des herrlichen Gottes zu stehen, ist eine Möglichkeit, etwas von dieser Herrlichkeit Gottes mitzubekommen und weiterzugeben. Wer Gottes einzigartige Herrlichkeit sieht und in dieser Herrlichkeit Dienst verrichtet, der wird es mit Begeisterung und Erfüllung machen können. Weil er Herrlichkeit erlebt. Er steht in einer Herrlichkeit, in der er dient. Er erlebt diese Herrlichkeit von Gott. Aber wer Gottes einzigartige Herrlichkeit nicht sieht in dem, was er für ihn tut, wer im Dienst keine Erfüllung und Herrlichkeit sieht, wird einfach eine Tätigkeit verüben, die er Dienst nennt. Weil alle diese Tätigkeit Dienst nennen oder es irgendwie so üblich ist, in der Gemeinde zu dienen und draußen zu arbeiten oder wie auch immer. Aber wenn du wirklich in dieser Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes siehst und sie weitergibst, egal ob durch Wort, durch Lied, durch Handeln, durch begeistertes Zeugnis geben von dem, was Gott in deinem Leben getan hat, dann wirst du wirklich Herrlichkeit erleben in diesem Dienst. Oder lass uns doch mal zu diesem Beispiel gehen, das wir heute gelesen haben, von Johannes und Jakobus. Sie hießen ja Donnersöhne, ne? Das war so ein Beiname, den man ihnen gab. Die waren bereit, schnell Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Dann nimmt ein Dorf mich nicht auf und was mache ich? Ich brenne das alles nieder. Und eine biblische Begründung habe ich auch, Elia hat es ja auch getan. War Mann Gottes, also Feuer runter vom Himmel, niederbrennen. Sie haben nicht nach der Wahrheit gelebt. Das ist Mensch, typisch Mensch. Und dieser Johannes, der Feuer vom Himmel fallen lassen wollte, weil ein Dorf sie nicht aufnahm, der schreibt ein Evangelium und sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und der Körper von Jesus war nicht herrlich. Okay, das war ein gewöhnlicher Körper. Einige Bibelstellen lassen dazu Schlussfolgern, dass er nichts Besonderes, Äußeres an sich hatte. Also da war keine Herrlichkeit in Jesus. Kein großer Schein, außer damals auf dem Berg der Verklärung. Das war aber ein außergewöhnlicher Moment und nur drei Jüngern zugänglich und später. Aber hier jetzt, Johannes schreibt und sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater. Es war die Herrlichkeit vom Vater selbst. Und was nimmt Johannes, um diese Herrlichkeit zu charakterisieren? Nicht den Heiligenschein vom Berg der Verklärung. Es war eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Ein Mann der Wahrheit und so voller Gnade. Ich könnte Johannes diesen Text jetzt weiterschreiben in Johannes 1,14. Ich hätte Feuer vom Himmel fallen lassen. Aber dieser Mann der Gnade, der Einzige war, der wirklich gerecht war und der wirklich das Recht hätte, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, weil man ihn abweist als Sohn Gottes. Dieser Mann der Gnade sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Nicht um zu verderben, sondern um zu retten. Und Johannes sagt, wir haben alle von ihm genommen, Gnade um Gnade. Und das bezeichnet er Herrlichkeit, angewandte Herrlichkeit, könnte man sagen. Also das ist Herrlichkeit von Jesus, dass er mit all seiner Wahrheit und Gerechtigkeit so viel Gnade ausgeteilt hat. Das ist für uns eine wunderbare Anwendung, dass wir nachmachen können von Jesus. Gnade ausüben, unsere Menschen gegenüber, die sich andauernd uns gegenüber verschulden. Vielleicht sind hier die Eltern am stärksten in die Pflicht genommen, die am häufigsten erleben, wie ihre Kinder sich ihnen gegenüber verschulden. Gnade zu üben. Natürlich gibt es auch immer einen erzieherischen Aspekt. Natürlich gibt es auch immer den Aspekt von Zucht und Konsequenzen erleben lassen. Aber grundsätzlich Herrlichkeit ausstrahlen heißt Gnade und Wahrheit leben als Anwendung. Was ist nun Gottes Ziel mit seinem Bild auf dieser Erde? Nun, Gott macht ein Bild von sich zu seiner Ehre. Die Menschen auf der Erde sind göttlicher Natur, aber irdischen Körpers. Also solche Wesen in Gottes Ebenbild sind diejenigen, hier auf der Erde, die Gottes Herrlichkeit ausstrahlen mit ihrem Wesen und Gottes Ehre einsammeln mit ihrem Charakter, um Gott uns zu Gott zu bringen. Soweit zum Ziel Gottes mit seinem Ebenbild. Das Ziel Gottes ist seine Ehre. Lass uns dieses, sein Ebenbild, jetzt genauer anschauen. Ein Ebenbild mit einem so hohen Zweck, mit einer so wirklich großen Absicht Gottes, seine Herrlichkeit, nichts Geringeres als seine Herrlichkeit auszustrahlen und seine Ehre, ihm die Ehre zu geben. Was ist das denn für ein Mensch, das Bild? Was ist das für ein Individuum, das Gott macht? Und siehe da, Gott macht kein Individuum, er macht ein Team. Und ich möchte mit euch dieses einmal etwas intensiver anschauen. Dafür werden wir uns auch die Zeit nehmen, die wir noch haben. Das Team Mann und Frau. Also als Gott ein Bild von sich geschaffen hat, schuf er nicht ein Individuum, sondern ein Team, Mann und Frau. Zwei in besonderer Weise zusammenpassende Menschen. Und im Hebräischen ist das hier tatsächlich in Poesieform geschrieben, diese Besonderheit. Und ich möchte, dass wir uns das einmal genauer anschauen. Das ist die Gliederung, die dann noch kommt. Also, wir wollen uns jetzt 1. Mose 1, 27 detailliert anschauen. Ich hoffe, dass ihr noch mit mir kommen könnt, trotz der nachmittaglichen Wärme und der Müdigkeit, die vielen vielleicht noch in den Knochen sitzt. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Dann sagt Gott nochmal genau das Gleiche, nur in umgekehrter Reihenfolge. Im Bild Gottes schuf er ihn. Und dann sagt Gott das nochmal in gleicher Reihenfolge, aber mit anderen Worten. Als Mann und Frau schuf er sie. Und ich möchte euch jetzt das Ganze farblich unterlegen. Wir haben beides Mal das Element von Gott in diesem Text. Gott oder in den nächsten Zeilen er. Er. Wir haben immer das Element schaffen. Jedes Mal er hat gemacht. Also er schuf, Gott schuf. Wir haben immer das Element des Menschen drin. Oben der Mensch, dann ihn, bezieht sich auf den Menschen, aber hier ist das Element in Mehrzahl. Das ist der ergänzende Teil. Die Farben sagen hier, diese Reihenfolge ist eine andere als diese hier, aber diese Reihenfolge ist die gleiche, nur andere Worte. Und jetzt lasst uns das Element des Bildes anschauen, grün hier bei mir. Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Und hier ist das Bild nicht mehr da, das Wort Bild, sondern so wie hier ihn mit sie ersetzt ist, ist hier das Bild Gottes mit Mann und Frau ersetzt. Das ist tatsächlich in Poesieform geschrieben im Hebräischen. Und einige Bibelübersetzungen geben das wieder, indem sie das einfach drei Zeilen nehmen und nicht einfach fortlaufend schreiben. Wir können also hieraus nehmen, Gott sagt, ich schaffe ein Bild von mir, aber das Bild besteht nicht aus einem Individuum, sondern es besteht aus zwei Menschen, die in besonderer Weise zusammenpassen. Und sie gemeinsam machen das Bild Gottes aus. Ich möchte an dieser Stelle aber schon mal vorausschicken und sagen, auch ein einzelner Mensch hat Ebenbildlichkeit mit Gott. Jesus alleine war zum Beispiel das vollkommene Ebenbild Gottes. Und dennoch war er ein Individuum auf dieser Erde. Es ist also nicht in dem Sinne zu verstehen, dass ein Mensch alleine für sich nichts mit dem Ebenbild Gottes zu tun hat und dass man erst verheiratet sein müsste, um Gottes Ebenbild widerspiegeln zu können. Und diese Mehrzahl, also wo mehrere zusammenkommen, um eins zu bilden, ist auch nicht nur bei Mann und Frau gegeben, sondern gerade im Neuen Testament wird an dieser Stelle die Gemeinde gesetzt, die zusammen den Leib von Jesus Christus bilden. Jesus und die Gemeinde, sie bilden zusammen eine Einheit, ein Körper und bilden auch damit das Bild Gottes ab. Aber es ist interessant, dass Gott sagt, an dieser Stelle, wo er dreimal wiederholt, ich habe den Menschen in mein Bild geschaffen, dreimal wiederholt er das Gleiche. Und es gibt wenig, was er im Schöpfungsbericht dreimal wiederholt. Ganz wenig. Ich kenne nur drei Sachen. Und das ist die erste davon. Er legt Wert darauf, das ist die Krone der Schöpfung, die Erschaffung des Menschen in seinem Bild. Und er sagt, ich habe sie in meinem Bild geschaffen als Mann und Frau. Und wenn wir das unterbewerten, dann entgeht uns vieles. Und das sollten wir nicht tun. Und ich möchte über diesen Aspekt, was es bedeutet, dass Mann und Frau gemeinsam Gottes Ebenbild schaffen, beim nächsten Mal mehr sprechen. Die Zeit ist mir so ziemlich davongelaufen. An dieser Stelle erlaub mir bitte diese eine Zusammenfassung. Gott ist als ein Gott eine Mehrzahl an Personen, ein dreieiner Gott. Ein einzelnes Individuum für sich genommen könnte diese Komplexität von einer Pluralität in Einheit, also eine Mehrzahl in Einheit, nicht widerspiegeln. Aber ein Ehepaar hat eine ganz besondere Form von Einheit und das ist die innigste Einheit, die es auf diesem Planeten gibt. Sie kann eine Mehrzahl eine Einheit machen. Sie können also diese Einheit, dieses Eins, was Gott ist, in seiner Mehrzahl als drei Wesen, drei Persönlichkeiten widerspiegeln, indem es zwei Personen sind, die aber eins werden, eins zusammengehören. Und von daher ist dieses Einssein und, sagen wir, als Gruppe, als Team eine Einheit bilden, ein besonderes Bild von Gott. Und das ist es auch, was von der Gemeinde gesagt wird. Das ist meine Meinung, warum im Alten Testament Israel sich darüber definiert hat, dass sie in sich heiraten und Kinder bekommen sollten. Und da wurde die Sache mit dem Single niemals erwähnt. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Aber im Neuen Testament, da bekommt das Single-Dasein plötzlich einen anderen Stellenwert. Da sagt Paulus sogar, es ist vielleicht gar nicht immer klug zu heiraten. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass viele alleine bleiben, damit sie sich ganz dem Wesen Gottes hingeben können, dem Dienst an Gott. Er sagt aber niemals, es wäre gut, wenn einzelne Christen alleine durch die Welt gehen. Sie gehören immer zusammen in eine Gemeinde. Sie bilden dort als eine Gemeinde von verschiedenen Menschen, denen der Geist unterschiedliche Gaben gegeben haben, eine vom Geist gewirkte Einheit. Das ist also nicht mehr eine Einheit des Fleisches, wie zwischen Mann und Frau, sondern es ist eine vom Geist gewirkte Einheit, die er der Gemeinde gibt und die Gemeinde sehr bemüht sein soll zu erhalten. Das ist auch in unserem, was ich heute gelesen habe, in der Beitrittserklärung von all diesen Erklärungen, wir wollen das Erste, dass wir die vom Geist gewirkte Einheit unterhalten und stützen wollen. Also wir sehen hier, dass Gott seine Pluralität in Einheit auch dem Menschen gegeben hat, dem Fleisch, diesem irdischen Menschen, dass er in seinem Körper als Mann und Frau eins werden kann, um damit Gott zu repräsentieren. Auch das ist ein Bereich in unserem Leben, wo wir sagen, wenn wir wissen, was für eine hohe Bedeutung das hat, das Einssein in der Ehe, die Sexualität, dann sollten wir umso größer schambehaftet sein, wenn wir das in irgendeiner Art und Weise falsch gebrauchen oder trotz Möglichkeit nicht gebrauchen. Es ist etwas, was Gott uns gegeben hat, um sein Wesen, ein Teil seines Wesens, wiederzuspiegeln. Und das sollten wir mit entsprechender Ehrwürdigkeit behandeln. Über Ehe lässt sich viel sagen, Ehe im Schatten der Ebenbildlichkeit. Darüber sollte auch viel gesagt werden, das möchte ich beim nächsten Mal machen. Dann wäre noch das Dritte, das Herrschen und Vermehren. Und das ist ein Punkt, der sicherlich in die Ehe mit hineingehört, aber nicht nur. Und auch darüber werde ich dann nächstes Mal mehr sagen. Für heute wollen wir behalten, der Mensch ist für Herrlichkeit geschaffen. Der Mensch hat in Herrlichkeit überhaupt erst seinen Sinn. Und die Herrlichkeit, zu der er geschaffen wurde, ist Gott. Er darf sich an vielen Herrlichkeiten erfreuen, die Gott ihm hier auf der Erde gegeben hat. Ob es Musik, ob es Kunst, ob es ein Sonnenuntergang, die Natur oder meinetwegen der Sieg meiner Lieblingsmannschaft ist. Aber die ultimative Herrlichkeit, zu der alles am Ende hinführen soll und zu der hin wir beten und bewundern, das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist unsere Antwort, ihm diese Ehre zu geben, die Ehre, die ihm gebührt, weil der Mensch eben zur Herrlichkeit hin bewundert, also ein Verherrlicher ist, ist er von seinem Wesen her entsprechend ein Anbeter. Er betet immer an, er verherrlicht immer irgendetwas. Geschaffen wurden wir um Gott. Wir sind sein Bild. Wir wollen das Original Gott verherrlichen und ihn anbeten. Das ist der Sinn und Zweck unseres Daseins. Ich möchte euch einladen, Gottes Herrlichkeit zu bestaunen, sie zu erforschen, um immer mehr durch das Schauen auf diese Herrlichkeit von Jesus Christus immer mehr in sein Bild verändert zu werden. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du bist der Allmächtige, der ewige Gott. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie hoch du uns gesetzt hast als Menschen auf dieser Erde. Wir sind eigentlich göttlicher Natur. Du hast uns in dein Bild geschaffen, nicht in eine eigene Art wie die Tiere. Du hast uns zur Herrlichkeit hingeschaffen. Selbst in einem gefallenen, sündigen Zustand wollen wir immer noch irgendetwas bejubeln und uns an etwas erfreuen. Und leider haben wir so vieles, neigen dazu, deine Herrlichkeit mit anderen Herrlichkeiten zu ersetzen. Ich bitte dich, dass du uns lehrst, deine Herrlichkeit anzuschauen, uns auf sie zu konzentrieren und uns an ihr zu erfreuen und die dir gebührende Anbetung und Bewunderung zu bringen. Du bist es wert, dass wir dich bewundern, dass wir in jeder Herrlichkeit auf dieser Erde immer ein Stück von deiner Herrlichkeit sehen und wenn sie nicht da ist, das Irdische zur Seite tun. Ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die immer mehr in dein Ebenbild wieder zurückverwandelt werden, in diese Herrlichkeit, dass du uns lehrst, zu deiner Ehre zu leben. Amen.